Hallo und ein ganz herzliches Willkommen bei unserem Peer-to-Peer-Podcast zwischen Kaffee und Karteikarten. Mein Name ist Julia und ich sitze hier mit meiner Freundin Tanem, ready über das Studium zu reden, Mindset-Fragen, Lernen und die Lernstrategien, Jura und alles, was damit einhergeht.
Ein sehr herzliches Willkommen auch von mir.
Und Thema der heutigen Folge soll es sein, einfach mal in die Vergangenheit zu schauen von unserem Jurastudium, welche Erfahrungen wir bisher gemacht haben zum Thema Lernen, zum Thema Lernstrategien auch ein bisschen, was sich für uns bewährt hat und was sich für uns nicht bewährt hat. Also Do's and Don'ts des Jurastudiums.
Julia, um direkt in die Materie von Beginn an zu starten, habe ich eine Frage an dich. Wie bist du an dein erstes Semester rangegangen? Eher planvoll oder planlos?
Ja, die ersten Semester, da muss ich sagen, war das eher eine Überforderung, weil ich nicht wusste, was überhaupt das Jurastudium alles umfasst. Und ich denke, mir hätte so ein Podcast sehr geholfen, dass ich erstmal weiß, was ist das Jurastudium eigentlich? Also man liest im Internet viel, was man braucht, aber ich war sehr überfordert und es war irgendwie, war ich immer eine planorientierte Person, die gerne Ziele setzt auch, aber da das komplett alles neu war, ich habe auch viel mit Älteren geredet, habe ich immer probiert, einen Plan zu finden, aber in diesem Plan, das war wie so ein Labyrinth, wo es sehr schwierig war, rauszukommen. Deswegen würde ich sagen, es war ein Versuch, einen Plan zu starten, aber ich denke, ich bin eher gescheitert. Und wie war es dann bei dir?
Dito, ich kann mich dem nur anschließen. Bei mir war es auch ein Sprung ins kalte Wasser. Ich meine, das ist ja auch ganz anders als damals in der Schule gewesen und ja, Studium ist einfach deshalb damit nicht vergleichbar, aber Step by Step über die Semester verteilt hat man dann auch irgendwie mehr Plan bekommen, mehr Struktur bekommen und genau diese Schritte werden wir jetzt auch in diesem Podcast ja mit euch teilen. Wäre ja langweilig, wenn wir von Anfang an alles richtig gemacht hätten, oder Julia?
Ja, es wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Hätte uns vielleicht einige Nerven gespart und Zeit. Aber der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, dass wir auch schon viele Erfahrungen teilen können, dass ihr vielleicht bestimmte Fehler nicht machen müsst, die wir für euch getan haben. Aber man muss auch dazu sagen, jeder hat ja auch eigene Vorlieben entwickelt über die Zeit, was sich für einen bewährt. Und das heißt ja auch nicht nur, wenn es für uns schlecht war und es für uns nicht bewährt hat, dass es für euch anders sein kann, das schon mal vorab zu sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ein paar Sachen teilen können. Und da wäre es schon mal die erste Sache, die ersten Vorlesungen. Jeder Professor stellt das Fach vor. Am Ende ist immer eine Folie mit Büchern, wo gesagt wird, diese Bücher brauchen Sie für Ihr Studium. Ganz oft sind es auch die eigenen Bücher der Professoren, zufälligerweise. Und dann hört man auch von Kommilitonen, ja, ich habe schon die Bücher. Man wird in dieser Panik, in dieser neuen Situation bekommt man Panik, weil wir kennen es ja noch gar nicht. Wir wurden nicht aufgeklärt, was wir brauchen. Und dann habe ich mir erstmal, weiß ich nicht, bei eBay mehrere Bücher bestellt, in die ich 70% noch nicht reingeguckt habe und mir selber auch erstmal viele Bücher gekauft. Und ich wollte zum Beispiel, ein Buch heißt die Einführung ins juristische Denken. Ich habe 19 Seiten gelesen von 250 oder ich weiß nicht, wie viele es sind. Mich hat es dann gar nicht interessiert und ja, war am Ende des Tages verschwendetes Geld. Und das war für mich doch ein großes Do und erstmal aus Grund von Panik und Neuheit erstmal ganz viele Bücher zu kaufen und stattdessen hätte ich doch einfach in die Bibliothek gehen können und zu schauen, welche Bücher gibt's da, mir die anzuschauen, die Professoren empfehlen und erstmal gucken, mit welchen Büchern arbeite ich, wie möchte ich arbeiten, anstatt gleich im ersten Semester, wo ich das jetzt auch noch gar nicht brauche, erstmal 1000 Bücher zu kaufen. Ja, und das wäre schon mal mein erster Punkt. Könntest du da mitgehen, Tane?
Da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Das ist, glaube ich, eine Common Experience von jedem Jurastudenten, dass diese Folien gezeigt werden und dass man einfach nicht weiß, wohin und was nimmt man jetzt. Und man denkt, ja, je mehr Geld man ausgibt, je mehr das kostet, desto besser ist es auch. Spoiler, ist es wahrscheinlich nicht immer. Aber damit einher geht auch ein anderes Don't, was ich mitgeben kann und was
Tane, ganz kurz, bevor noch mal ein kleiner Tipp, der mir eingefallen ist. Falls ihr auch Bücher wirklich dann braucht, könnt ihr auch über Medimobs die reduziert kaufen. Also bei einigen Büchern muss es nicht immer die aktuelle Auflage sein, weil das ist einfach auch teuer. Und könnt ihr für 70% des Preises die da auch manchmal günstiger erwerben.
Ja, es gibt ja auch viele Rechtsgebiete, die wirklich auch sich nicht jeden Monat oder jedes Jahr aktualisieren, die dann auch relativ gleich bleiben. Da ist es vor allem dann, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn man eine alte, etwas ältere Auflage nimmt.
Ja, aber informiert euch auch gern, was ihr braucht dann. Also manchmal, ja, also informiert euch, was sich geändert hat und dann könnt ihr das ja schauen.
Genau. ja, also mit Lehrbüchern geht auch ein anderes Don't einher. Und zwar hat sich's für mich nicht bewährt, 500 Seiten Lehrbücher durchzuackern, wie es eigentlich alle Professoren immer drauf pochen, um alles Mögliche auf dem Schirm zu haben, was es gibt, jede kleine Meinungsstreitigkeit. Wirklich alles, was es gibt, jedes noch so kleine Detail. Ich setze da eher auf das juristische Handwerkzeug, auf die Grundlagen, denn man wird nicht alles können. Wesentlich und entscheidend sind solide Basics zu haben in allen Rechtsgebieten. Es sind genug Rechtsgebiete und erstmal diese Basics drauf zu haben, ist schwer genug. Und wenn man das dann hat, kann man immer noch in Details reingehen, sich mehr recherchieren, in manche Themengebiete mehr reingehen. Da kann man dann Quellen nutzen wie Aufsätze oder irgendwelche Festschriften, um das zu vertiefen. Oder es gibt ja ganz viele verschiedene Quellen. Aber 500 Seiten Lehrbuch durcherkennen in jedem Rechtsgebiet, das schafft man nicht. Und dann merkt man auch ganz schnell, dass man sehr hinterherhängt und das überfordert einen. Das ist ein unüberwältigender Berg. Und ja, deshalb setze ich da lieber auf Skripte. Mit den Skripten schaffe ich mir die Basics an und dann gucke ich, wie ich weiter vorgehe.
Und dazu, das ist ja auch total Quatsch, ein Lehrbuch auswendig zu lernen, weil das ist so komplex zum Teil auch dargestellt worden. Und also gerade in den ersten Semestern, was musst du können? Den Gutachtenstil vor allem, einen sauberen, guten Gutachtenstil. Darauf kommt es ja auch erstmal an. Und wie man gut Klausuren schreibt, natürlich brauchst du auch das Wissen, aber du brauchst nicht das Wissen eines Lehrbuchs. Und auch im Examen musst du nicht jedes Lehrbuch auswendig können, weil zum einen die Themengebiete übergreifen ineinander. Das heißt, wenn du ein Lehrbuch liest, sagen wir mal über gesetzliche Schuldverhältnisse, ist ja auch auf jeden Fall auch was zum Grundgesetz mit dem APR, der eingerichtete ausgeübte Gewerbebetrieb oder ganz viele andere Sachen greifen ineinander oder beim Sachenrecht, da so viel verschmilzt miteinander. Ich lerne gerade Familienrecht und da ist ganz viel auch irgendwie Gesellschaftsrecht drin und du brauchst halt einfach von allen Sachen, wie Tanem auch schon gesagt hat, erstmal solide Grundkenntnisse. Da sind wir auch wieder bei der Symbolik oder Metapher mit dem Haus. Du kannst ja nicht das Dach bauen, wenn du kein Fundament hast. Und deswegen erstmal ein grundsolides Fundament und da kann man auch wirklich einfach mal diese. Es gibt jetzt von Altmann Schmidt diese Basiswissen. Wenn du die erstmal angeschaut hast oder diese ganz kleinen Bücher, da gibt es auch einen Lernplan zu, welche Teile man lernt. Ich weiß gerade nicht, wie diese Bücher heißen, aber so ganz schmale Bücher, dass man da erstmal die Grundlagen legt und dann geht man, wenn mal, in die Tiefe bei bestimmten Meinungsstreiten, aber es ist ja auch nicht jeder Meinungsstreit wichtig. Also auf keinen Fall mit dem Dach anfangen, sondern auf jeden Fall immer das Fundament und darauf kann man dann aufbauen. Weil wie Tanem gesagt hat, die Dächer sind halt so tief und breit, die dauern viel länger als das Fundament in unserer Metapher jetzt. Und wozu da denn Zeit verschwenden, wenn die Grundlagen fehlen? Also ich habe ganz viele die ersten Semester gelesen, was ich nicht verstanden habe und das bringt mir ja dann gar nichts.
Ja, also ich denke mir auch, es bringt ja auch nichts, jede noch so kleine Meinungsstreitigkeit zu können, weil die Wahrscheinlichkeit, dass genau dieser Meinungsstreit drankommt, liegt bei 1% vielleicht. Und davon gibt es zigtausende. Und man kann natürlich ein paar Meinungsstreitigkeiten sich angucken, aber da gilt es auch, das zu verstehen und nicht auswendig zu lernen. Das ist tatsächlich auch schon ein anderes Don't. Ich würde das jetzt einfach mal vorwegnehmen, Julia, wenn wir schon bei dem Thema sind. Und zwar habe ich gemerkt, dass auswendig lernen nicht die Lösung ist, in Jura zumindest. In Jura ist es sehr wichtig, auf das Verständnis zu setzen und die Materie so zu verstehen, dass man sie auf verschiedene Sachverhalte anwenden kann und auf die ein oder andere Weise immer wiedergeben kann. Da muss man das nicht Wort für Wort machen, aber vor allem zum Beispiel, was jetzt vor allem eben in Jura der Fall ist, die Ratio legis zu verstehen, also den Sinn und Zweck des Gesetzes, ist maßgeblich, zum Beispiel im Minderjährigenrecht, im BGBAT, wenn man verstanden hat, warum es das Minderjährigenrecht oder den Minderjährigenschutz gibt, dann kann man das auf alles Mögliche anwenden und dann sind da immer Alarmglocken, wenn man einen Minderjährigen sieht, weil man dann weiß, okay, wirklich allerhöchste Vorsicht geboten, ja, es kann gefährlich werden für den Minderjährigen und da muss aufgepasst werden. Und dann muss man nicht alles wissen und alles können, dann ergibt sich das auch von selber.
Das, was du auch gerade angesprochen hast, ich habe es auch falsch gemacht. Also es ist auch mit den Büchern einhergehend, erstmal die ganzen Bücher gekauft oder Meinungsstreitbuch und probiert ganz viele Meinungsstreite auswendig zu lernen. Aber nochmal wiederholen, die Wahrscheinlichkeit, dass es rankommt, ist so, so gering. Aber vielleicht einen Schritt zurück zu machen und vielleicht zu verstehen, warum die Rechtsgebiete so sind, warum eine bestimmte Norm so ist, was ist der Sinn und Zweck und wie ist vielleicht auch die Funktion in dem Gesetz selber. Damit kann man viel mehr argumentieren und diese Auslegungsmethoden sind so wichtig, weil im Examen ist es ja auch so wahrscheinlich und vielleicht sogar unwahrscheinlich, dass was rankommt, dass alles rankommt, dass man, wie formuliere ich das? Also, es kommt nur was ran, was man kennt und nichts Unbekanntes. Nein, es kommt immer was Unbekanntes im Examen ran, immer eine unbekannte Norm, von der man noch nie gehört hat und die muss man dann vielleicht auslegen. Und da muss man dann mal schauen, wie man damit arbeitet. Also es sind diese juristischen Handwerkzeuge, die man erlernen muss über die Jahre und das dauert auch. Aber da bringt es nichts, 1000 Meinungsstreitigkeiten auswendig zu lernen, wo man überhaupt gar nicht versteht, warum man das macht. Und irgendwann konnte ich dann, als ich mir das wirklich verinnerlicht habe, diese Auslegungsmethoden auch zu eigen machen und zu sehen, okay, da ist ein Problem in der Klausur und ich kenne den Meinungsstreit nicht auswendig, aber ich probiere mal jetzt bisschen zu argumentieren und das wird ja auch positiv bewertet. Man muss nicht alles auswendig können und das kann man nicht. Die Menge an Stoff ist so unendlich, dass man viel mehr auf diese Werkzeuge achten sollte.
Und wenn ich kurz einwerfen kann, es kann natürlich sein, dass ein bekannter Meinungsstreit dann in einer Klausur oder im Examen drankommt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es genau der Fall ist, ist auch sehr gering. Wahrscheinlich sind da ein paar Kleinigkeiten abgeändert und wenn man es nur auswendig gelernt hat, ja, dann merkt man das und dann ist die Kacke ein bisschen am Dampfen, wenn der Korrektor merkt, dass es einfach nur was Abgespultes ist, was da aufs Papier gebracht wurde.
Ja, und wenn man das fällt einfach aus, weil ganz oft sind die Sachverhalte ja auch abgewandelt und dann würde der Meinungsstreit, den man vorher auswendig gelernt hat, 1:1 gar nicht so gehen. Also man muss das wirklich auf den Fall auch anwenden können. Man würde sich das Leben so erschweren, wenn man alles nur auswendig lernt, ohne zu hinterfragen, warum es überhaupt so ist. Und das ist ja auch ein Don't und Do. Alles auswendig lernen, hast du ja schon gesagt, aber auch dieses Hinterfragen, die Systematik verstehen, das passt einfach und das ist super, super wichtig. Sonst hat man das wirklich viel schwieriger in diesem Studium. Anem, hast du noch ein weiteres Don't und Do?
Ich habe noch ein paar im Petto. Also, was damit einhergeht, mit dieser Systematik verstehen und das Anwenden auf die Fälle, habe ich auch noch etwas, zumindest was die Fälle angeht. Früher dachte ich immer, ich sollte erst Fälle lösen, wenn ich schon alles weiß, wenn ich schon das ganze theoretische Wissen angesammelt habe und ja, wirklich alles einfach so abspulen kann. Da kommen wir wieder auf das Auswendiglernen. Das ist aber nicht ganz richtig gewesen und für mich nicht ganz förderlich gewesen für mein Wachstum, was vor allem die Methodik der Klausuren angeht. Denn man muss Mut zum Fehler haben und man muss, gut, Mut zur Lücke ist anders auszulegen in einem anderen Kontext, aber in dem Fall Mut zur Lücke beim Falllösen haben. Denn man kann nur wachsen, wenn man lernt, mit unbekannten Fällen umzugehen. Und wie Julia vorher schon gesagt hat, im Examen werden zwangsläufig Exotenfälle, also wir Juristen nennen das Exotenfälle, Fälle, mit denen man wirklich überhaupt nichts anfangen kann am Anfang, die werden zwangsläufig laufen. Und so wird es jedem gehen. Jeder wird sich denken, hä? Was ist das denn jetzt? Aber diejenigen, die gelernt haben, mit unbekannten Fällen umzugehen und nicht in Panik geraten, ruhig bleiben und dann das Wissen anwenden, was sie können, nämlich die Basics, die haben da einen immensen Vorteil. Und man lernt beim Tun, das ist auch im Sport so. Man lernt nicht, wenn man zuschaut oder Theoriebücher liest, man lernt, wenn man zum Beispiel beim Schwimmen ins kalte Wasser springt. Und deshalb habe ich für mich mitgenommen, was jetzt auch gerade ganz aktuell für mich ist, Fälle auch zu lösen, wenn man wirklich zum Beispiel gar keinen Plan von dem Rechtsgebiet hat und einfach sein Bestes dazu geben. Und es muss ja auch irgendwie noch Platz zur Verbesserung geben. Es muss ja irgendwie noch Luft nach oben geben. Also wenn ich jetzt schon alles könnte, dann könnte ich auch theoretisch schon das Examen schreiben. Deshalb ist es mir am Anfang schwer gefallen, jetzt vor 2 Wochen die ersten Klausuren des Klausurenkurses mitzuschreiben, weil ich zum Beispiel Grundrechte, was die erste Klausur war, gar nicht hatte. Aber ich habe mich einfach kurz dann zusammengerissen, habe dann gesagt, so, du machst es jetzt, du gibst jetzt dein Bestes, habe dann ins Gesetz geguckt und dann fallen einem doch ein paar Dinge ein. Und dann ist es vielleicht nicht perfekt und dann braucht man vielleicht ein paar Stunden für die Zulässigkeit, was eigentlich nicht so lange brauchen sollte, aber das nächste Mal weiß ich es dann besser und das nächste Mal habe ich es dann drauf. Aber so gilt es wirklich für alle Exotenfälle und für alle unbekannten Fälle. Also das ist meiner Meinung nach wirklich wichtig, weil man lernt eben ganz die Methodik ganz anders und je mehr Klausuren man schreibt, desto sicherer wird man mit der Zeiteinteilung, mit dem Schreibstil, mit dem Gutachtenstil. Das kann ich mitgeben.
Und ich habe da mehrere Gedanken. Also ich gehe da auch vollkommen mit und die Quintessenz ist auch einfach, Mut zur Lücke, keine Angst, Fehler zu machen, wie du das auch gesagt hast, weil das ist so ein wichtiges Element, wie man auch besser werden kann und lernen kann. Wenn wir die Klausur dann wiederbekommen, die Besprechung anzuhören und sich dann nochmal hinzusetzen. Okay, das habe ich falsch gemacht und warum ist das falsch? Und dann schreibt man sich das nochmal auf und würde diesen Fehler dann so verinnerlichen, dass man den wahrscheinlich nicht nochmal macht. Und wie schön ist es, dass man die Fehler jetzt alle macht, dass man jetzt daraus lernt, dass man das im Examen nicht macht. Also super, super wichtig, Klausuren schreiben und das wird auch immer als Tipp mitgegeben, schreiben Sie Klausuren. Uns wurde auch gesagt, ja, vom Lösungsskizze erstellen lernt man Lösungsskizzen erstellen. Aber vom Klausurenschreiben lernt man Klausurenschreiben. Deswegen muss man mal ins kalte Wasser springen. Das ist einfach so, man kann nicht alles wissen. Und ich habe am letzten Samstag eine öffentliche rechtliche Klausur geschrieben und habe bisher mich immer noch ein bisschen gescheut, was aus dem öffentlichen Recht mitzuschreiben, weil ist es nicht ganz mein Favoritenrechtsgebiet. Ich habe einige Themen auch beim Lernen noch nicht abgedeckt, wie Polizeirecht und Kommunalrecht. Also wenn das eine Klausur wäre, da müsste ich wirklich beißen. Da bin ich hingegangen und ich wusste natürlich nicht, was rankommt. Und das war dann eine zum Teil kommunalrechtliche Klausur beim Schwerpunkt Verwaltungsrecht AT. Hatte ich 2 Jahre nicht gelernt, kaum große Berührungspunkte, aber ich saß da und ich hatte Spaß. Die Zeit ist vergangen, ich habe 19 Seiten abgeben können, heißt nicht, dass ich bestehe, aber ich habe mich mit dem Verwaltungsrecht AT auseinandergesetzt. Ich habe das Klausurenschreiben nochmal verinnerlicht, wie ich Schwerpunkte setze, wie ich Meinungsstreitigkeiten mache und wie ich mit der Zeit umgehe. Ich habe das Zeitmanagement nochmal besser verinnerlicht und gelernt und das war so eine wertvolle Erfahrung und ich bin so stolz auf mich gewesen, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich habe das nicht gelernt, ich kann das nicht, ich habe Angst vor den Klausuren und ich bin trotzdem hingegangen. Und ihr müsst, wenn es super, super schwer ist und ihr wisst nicht mehr, ihr müsst ja nicht auf Teufel komm raus alles mitschreiben jetzt im Examensklausurenkurs, aber dass ihr hingeht, show up, das ist schon die halbe Miete und euch einfach damit auseinandersetzt und einfach eine Abfrage vom Wissensstand. Wo stehe ich gerade? Wo stehe ich gerade in diesem Gebiet und wo stehe ich gerade mit der ganzen Thematik, wie schreibe ich Klausuren? Also es ist eine super wichtige Erfahrung und ich hoffe, dass viele das auch den Tipp mitnehmen. Ich glaube, das ist super wichtig. Und Tanem, wärst du dann bereit, dein nächstes Don't und Do zu teilen?
Ja, klar. Also ich habe jetzt ein neues Don't. Da kann ich nicht an das Vorhergesagte anknüpfen. Es geht um Vorlesungen. Und zwar, wie man da mitschreibt und ob man da alles mitschreibt. Also früher, als ich noch in die Vorlesungen gegangen bin, habe ich alles mitgeschrieben. Also ich habe meinen Laptop rausgenommen und habe dann Wort für Wort mitgeschrieben, was der Professor sagt. Und so waren auch die meisten anderen. Man hat dann auch gehört, sobald der Professor angefangen oder die Professoren angefangen haben zu reden, hat dann so ein Tippkonzert begonnen, das sich wie Regen angehört hat. Also wirklich super krass, wie viele da echt in die Tasten gehämmert haben. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es für mich das Beste ist, wenn ich nur die wesentlichen Dinge mitschreibe. Und ich meine, vieles stand auch schon auf den PowerPoints. Wenn es PowerPoint-Folien gibt, dann stand es auf den PowerPoints oder im Skript. Und dass ich das dann im Nachgang nochmal durchgehe und ergänze und noch etwas recherchiere, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe. Aber alles mitzuschreiben hat für mich nicht wirklich Sinn ergeben, weil ich so dem Professor gar nicht zuhören konnte und gar nicht verstanden habe, was mir überhaupt gesagt wird. Also es bringt viel mehr, wenn man sich da hinsetzt und wirklich zuhört und versucht zu verstehen und dann ein paar Dinge, die eben wichtig sind, die vielleicht auch eben nicht auf den Folien stehen, mitschreibt oder auch die auf den Folien stehen, aber wesentlich sind, mitschreibt und das Ganze dann nochmal nachliest oder eben ergänzt.
Ja, Tanem, also mir ist gerade eingefallen, in den ersten Semestern habe ich das auch total gemacht und jetzt habe ich das auch irgendwie automatisch schon geändert und schreibe einfach die Sachen auf, die ich als wesentlich empfinde. Aber dann habe ich gerade überlegt, als Erst- oder Zweitsemester, du hast ja noch kaum Ahnung. Also du kannst ja noch gar nicht entscheiden, was ist wesentlich, was ist nicht wesentlich. Also würdest du demnach dann den früheren Semester empfehlen, dass sie zuhören und ein paar Stichpunkte, einfach nur ein paar Wörter aufschreiben und dann im Nachgang sich hinsetzen und nochmal alles durchgehen?
Das ist Typsache. Für mich hat sich das einfach bisher als fruchtbar erwiesen, aber das muss man für sich selber entscheiden. Gut, Erstsemester, da tendiert man einfach dazu, man weiß ja eben auch noch gar nichts und ja, je höher man ist, desto mehr Wissen, Grundlagenwissen hat man ja aufgebaut und teilweise baut es ja aufeinander auf und dann weiß man ein paar Dinge schon. Am Anfang ist es vielleicht gar nicht so schlecht, aber trotzdem würde ich auch am Anfang sagen, also ich habe nicht so viel mitgenommen, wenn ich die ganze Zeit mitgeschrieben habe. Also es wäre besser gewesen, denke ich, wenn ich einfach mich zurückgelehnt hätte, zugehört hätte und dann ein paar Stichpunkte mitgeschrieben hätte. Also für mich war es aber tatsächlich auch so, ich habe auch schon ein bisschen mehr als Stichpunkte mitgeschrieben, weil ich mich dann besser konzentrieren kann. Es gibt ja auch solche Typen, die können sich konzentrieren, wenn sie die ganze Zeit mitschreiben. Dann ist es natürlich so gut, also you do you. Aber für mich ist es besser, wenn ich so einen Mix mache, die Mischung macht das Gift, wenn ich zuhöre und dennoch mitschreibe, dass ich eben nicht irgendwie den Fokus verliere oder dass ich wesentliche Dinge nicht auslasse.
Ja, ich glaube, ich bin auch so ein Typ Mensch, der ab und zu dann auch mal mitschreiben muss. Das ist ja jetzt im Repetitorium auch so der Fall, dass ich mir dann auch mal Stichpunkte mache, weil das für mich sehr nahrhaft ist, sage ich mal. Nahrhaft ist, glaube ich, ist der falsche Begriff jetzt, aber sehr viel mehr macht, wenn ich selber noch dann was aufschreibe, weil ich sehr viel durch Schreiben irgendwie auch gut lernen kann. Es gibt ja auch irgendwie irgendein Sprichwort sinngemäß, dass man durch die Hand dann lernt. Für mich ist das eben so und dass ich den Fokus dann habe. Also da muss man vielleicht selber schauen, was für einen gut passt. Und auch nochmal zum Thema Vorlesung gerade, wenn ich mal kurz überleite. Schaut euch am Anfang des Semesters auch gerne die Vorlesung an, aber macht nicht das Don't. Auch wenn ihr nichts mitnehmt, den Lernstil des Professors nicht mögt, nichts am Ende, also am Ende kommt nicht viel raus, dann geht nicht auf Teufel kommt hin, weil in dieser Zeit könntet ihr viel mehr alleine schaffen und machen. Es gibt ProfessorInnen, wo man wirklich gerne hingeht, man ist bereichert danach, man weiß mehr. Aber da muss man selber schauen. Aber ihr müsst nicht auch aus Mitleid zum Professor oder zur Professorin hingehen, dass jemand da ist. Ihr müsst einfach für euch schauen, was ist euer Way to go. Und da kann ich empfehlen, einfach am Anfang alle Vorlesungen einmal anzuschauen, zu gucken, was gefällt mir am besten. Zu den Übungen, also wir an unserer Uni haben noch dieses kleine Übung, große Übungssystem, also dass wir im Semester schon 3 Wochen nach Semesterstart die Klausuren schreiben und dann immer einen Fall besprechen mit dem Professor. Da würde ich immer hingehen zur Fallbesprechung, also das vorher vorarbeiten und dann nochmal gemeinsam besprechen und dann nacharbeiten. Also das finde ich für mich selber super hilfreich, da würde ich immer hingehen. Aber zu wirklich klassischen Vorlesungen, da muss man wirklich schauen, weil ihr habt wenig Zeit in diesem Studium und warum diese Zeit verschwenden, in Anführungszeichen, bei etwas, wo ihr nichts mitnehmt.
Lassen wir mal das aus Mitleid zum Professor oder zu der Professorin in die Vorlesung gehen. Es fängt ja schon damit an, dass man vielleicht sich gezwungen fühlt, in die Vorlesung zu gehen, weil es alle anderen machen und weil man denkt, dass man sonst irgendwas verpasst oder nicht produktiv ist. Das war bei mir ein ganz, ganz großes Thema, bis ins 4. oder 5. Semester rein und sogar in Frankreich. Jedes Semester war es das gleiche Spiel. Jedes Semester bin ich die ersten 2-3 Wochen in die Vorlesung gegangen und ich habe auch meinen Freunden immer versprochen, hey, dieses Mal komme ich und dieses Semester ziehe ich mies durch und das habe ich wirklich über 5 Semester gezogen und niemand hat mich irgendwann mal ernst genommen, weil es halt jedes Mal dasselbe war. Nach 2-3 Wochen hat es mich total ausgelaugt. Ich habe es überhaupt nicht auf die Reihe bekommen und es hat mir einfach nichts gebracht. In den Vorlesungen saß ich da und habe dann was weiß ich gemacht, aber auf jeden Fall nicht zugehört und dann bringt es auch nichts. Also hier gilt es wirklich zu selektieren, welche Vorlesung bringt mich weiter, wo kann ich was lernen, welche bringt mich nicht weiter. Und wie Julia gesagt hat, die Zeit kann man anders nutzen. Es gibt andere Kanäle, auf denen man sich den Inhalt vermitteln kann, sei es durch irgendeinen Podcast, sei es zum Beispiel die Stefan-Lorenz-Podcast im Zivilrecht, super gut. Wirklich viele, viele Studentinnen schwärmen davon, aus ganz Deutschland. Sei es durch Paragraph 31 Videos auf YouTube, sei es durch Skripte, wie ich vorher gesagt habe, sei es durch Lehrbücher, wenn das ist, was einem gefällt. Also man kann das durch ganz viele verschiedene Dinge Kanäle sich vermitteln und man muss nicht zwangsläufig in die Vorlesung gehen, um den ganzen Stoff irgendwie zu vermitteln. Und die Vorlesungen gehen ja meistens auch nicht so super in die Tiefe. Also natürlich in den Anfangssemestern reicht es total. Man braucht da nicht noch 1000-mal mehr Wissen sich aneignen. Aber auch fürs Examen, die Vorlesungen können nicht in der Zeit alles vermitteln, was wirklich wesentlich ist. Und da kann man dann, also man muss so oder so nacharbeiten. Das sagen ja auch alle Professoren. Und wenn man merkt, Vorlesungen liegen einem nicht oder teilweise Vorlesungen liegen einem nicht, dann kann man doch gleich die Zeit nutzen und sich hinsetzen und diese Inhalte sich selber vermitteln. Das geht A, schneller. Und selbst wenn es nicht schneller geht, B, dann spart man sich Zeit, man spart sich unnötige Nerven und man ist am Ende zufriedener.
Ja, das klingt doch schon mal schön und ein Don't und Do ist mir auch noch diesbezüglich eingefallen, was du gerade gesagt hast, dieses, man sieht die anderen machen's und dann verspürt man Druck und denkt so, okay, ich habe ja noch nicht so viel Ahnung vom Jurastudium, scheinbar macht es jeder und ich muss es dann auch machen. Also dieses Vergleichen mit anderen, weil wir haben ja kaum andere Ansatzpunkte, wir wussten ja am Anfang noch nicht, wie der Hase hoppelt. Da gab es zum Beispiel würde ich diesen Podcast hören, denke ich mal, dann würde ich wissen, okay, es kann ja auch anders sein. Aber wenn man am Anfang noch nichts weiß, na klar schaut man dann, was machen meine Kommilitonen, was machen die? Und dann mache ich das auch, obwohl mir das vielleicht gar nichts bringt. Und davon wollen wir sagen, nein, müsst ihr nicht, entspannt euch. Dieses Vergleichen, was machen die anderen, kann mal hilfreich sein, aber kann auch ganz, ganz oft in vielen Fällen eher Schaden zufügen, weil ihr müsst euren Weg finden. Ihr müsst gucken, was für euch passt. Und da können die anderen nächtelang Skripte auswendig lernen. Erstens wissen wir eh nicht, dieses Sprichwort beim Nachbargarten, Tanne muss mir, glaube ich, gleich helfen, auf dem Nachbargarten ist es immer grüner, Tanne?
The grass is greener on the other side, ja, oder beim Nachbarn.
Genau. Ja, aber du weißt nicht, wie sieht es in einem Haus aus. Vielleicht ist das Haus innen drin komplett messy oder so. Also man weiß ja nicht, wie es denen dann wirklich geht. Und ganz oft erzählen Leute auch mehr. Also es ist immer heißer gekocht als gegessen. Dann erzählen die, sind 10 Stunden in der Bib, ja, und davon vielleicht 3 Stunden produktiv gelernt oder so. Also macht euch da nicht verrückt. Die Leute erzählen manchmal auch ein bisschen viel. Findet euren eigenen Weg. Und es ist auch voll okay, wenn ihr jetzt auch in der Examsvorbereitung, wenn ihr einen Tag Pause macht, wenn ihr merkt, okay, ich brauche das jetzt, also auch vorher in den Klausuren, wenn ihr merkt, okay, ich habe jetzt in 3 Wochen Klausuren und will jetzt jeden Tag durchlernen, habe ich mir vorgenommen, was A, eh schon nicht gut ist, jeden Tag durchzulernen, weil es irgendwann auch mal kräftezehrend ist und fürs Nervensystem gar nicht gut, also ist auch ein Don't. Sondern einfach auf den Körper zu hören als du und auf einen selber. Weil der Körper gibt einem auch Anzeichen, wenn man merkt, man ist müde oder die Anzeichen werdet ihr sehen, die sind da. Einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Schritt zurück, dass ich wieder 2 Schritte vorwärts machen kann und laufe nicht weiter in kleinen Tippelschritten, sondern das hat sich für mich super bewährt, auf meinen Körper zu hören und einfach zu sagen, heute nehme ich mich raus, dass ich nächstes Mal wieder mit mehr Energie und auch Freude bei der Sache durchstarten kann.
Da hast du auch in den beiden Don'ts Inzident ein anderes Don't abgehakt, worauf ja. Ich auch noch näher eingehen wollte. Das haben wir auch schon in der ersten Folge oder in der zweiten, ich erinnere mich nicht mehr, angesprochen. Und zwar den ganzen Tag in die Bib zu gehen, um sich zu fühlen, als hätte man was Großes geschafft und um sich produktiv zu fühlen. Da kann ich nur sagen, Qualität vor Quantität. Und ja. Manchmal ist es die produktivste Entscheidung des Tages, nach 5 Stunden nach Hause zu gehen. Man soll doch immer aufhören, wenn es am besten ist. Und irgendwann sinkt auch einfach die Konzentration. Und deshalb 5 Stunden produktiv lernen, das hatten wir auch gesagt. Und gut zu lernen heißt nicht, möglichst viel Zeit zu investieren, sondern das Beste aus der investierten Zeit zu machen.
Und ich muss doch mal dazu sagen, 5 Stunden produktiv lernen, das ist auch echt viel.
Das also, muss man erstmal schaffen, ja.
Ja, das ist und jetzt das auch gar nicht konstant. So einfach. Also ich würde doch fast sagen, wenn es manchmal nicht anders geht und ihr habt andere Sachen, dann manchmal 3 Stunden oder 1,5 Stunden. Alles, was ihr an dem Tag produktiv gemacht habt, ist gut, das summiert sich ja über die Woche. Dann macht ihr halt 2 halbe Tage frei und nicht nur einen, falls ihr an einem Tag mal weniger schafft. Also 5 Stunden ist eine gute Zahl, eine gute Norm, aber also ich schaffe das auf jeden Fall nicht jeden Tag. Und wenn ich das mal schaffe, dann bin ich super stolz, aber ich bin auch dankbar für jede Stunde, die ich produktiv in der Bib sitze.
Ja, sagst du richtig. Also 5 Stunden sind oder 5 bis 6 Stunden sind das Max. Also danach sollte man auch nicht mehr lernen. Das haben wir auch schon mal angesprochen in der ersten Folge. Danach geht einfach nichts mehr in das Gehirn rein. Da gibt es Studien dazu. Nach 6 Stunden produktivem Lernen ist es auch vorbei. Dann muss man es auch verarbeiten.
Ja, und wenn man sich ganz kurz teilnimmt, noch wenn man sich dann vergleicht mit so einem 5 Stunden Lernen, ist ja, würde man so sagen, eine Teilzeitstelle oder eine Halbzeitstelle. Aber wenn man auf Arbeit ist, da sitzt man nicht 5 Stunden dauerfokussiert da. Wenn ich meine 5 Stunden Lernzeit tracke, dann ist das wirklich, wenn ich Hyperfokus habe und wirklich lerne und was mitnehme. Da ist nicht die Zeit berechnet, wenn ich mal kurz am Handy dattel oder auf Toilette bin oder mit Leuten rede. Weil auf so einem normalen Arbeitsalltag kommen diese Sachen halt dazu und es summiert sich über den Tag. Also das ist eine Vollzeitstelle. Also 5 Stunden produktiv arbeiten ist am Ende des Tages eine Vollzeitstelle, weil dafür musst du ja auch wirklich lange in der Bib sein, weil du brauchst ja zwischendurch eine Pause, du musst auf Toilette, du musst kurz, da kommen wir auch später nochmal zu bestimmten Techniken, wenn man zum Beispiel Pomodoro macht, da hast du ja auch wirklich Pausen drinne und die braucht dein Gehirn auch. Also wenn das jetzt jemand hört, der zum Beispiel kein Jura studiert oder trotzdem, wie man das so bewertet, das ist für mich, und ich denke es allgemein so, es ist keine Halbzeitstelle. Ich habe Halbzeit, Teilzeit auch gearbeitet. Ich habe auch schon mal Vollzeit oder 60, 70 Stunden gearbeitet. Und was wir machen, ist wirklich eine umfassende Vollzeitstelle, weil wir auch gerade nicht nur 5 Tage die Woche arbeiten in dem Sinne, sondern 6 und manchmal, wenn es nicht anders geht, sogar auch 7. Deswegen, das ist schon nicht ohne 5 Stunden bis 6 Stunden Lernen am Tag.
Ich würde mit dem letzten Don't jetzt auch mal anfangen. Und zwar, dass es ist ja ein Ding bei Jurastudenten, so heißt ja auch unser Podcast, dass man Karteikarten schreibt. Und grundsätzlich ist es so, dass in den ersten Semestern jeder seine eigenen Karteikarten schreibt. Gut, nicht jeder, man kann es nicht pauschalisieren, aber sehr viele schreiben ihre eigenen Karteikarten und haben dann irgendwann auch einen Batzen. Für mich war das nicht wirklich it. Es war nicht das einfach, was sich für mich bewährt hat. Ich finde Karteikarten selber schreiben eine Zeitverschwendung. Also es kostet mich ungemein Zeit und hat mich auch nicht wirklich weitergebracht, weil man ja dann die Karteikarten auch lernen muss. Es dauert viel zu lang und es gibt genug Karteikarten, die man sich entweder selber kaufen kann, sowohl im Print als auch digital, über Anki zum Beispiel. Da kann man sich auch Karteikarten-Decks kaufen. Oder es gibt, wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, alternativ auch, ich weiß nicht ganz genau, wo man das findet, über welchen Link, aber auf so einem Juraforum im Internet ein kostenloses Deck mit ein paar tausend Karteikarten fürs Examen und die scheinen sehr gut zu sein. Viele sind begeistert und viele nutzen die auch. Und man kann es ja immer noch durch seine eigenen Karteikarten ergänzen, wenn man sich etwas besonders merken will. Also das schließt sich ja nicht aus. Aber für mich, vor allem, weil ich in den ersten Semestern nicht damit angefangen habe, war das einfach zu viel Zeitverschwendung. Jetzt noch damit anzufangen, kostet ungemein Zeit und es muss nicht sein. Und jede Zeit zählt, die man nutzen kann, um anderweitig irgendwie sich den Stoff zu vermitteln oder um ein bisschen Ausgleich zu schaffen.
Und unser Podcast heißt ja auch zwischen Kaffee und Karteikarten. Und dazu muss ich beichten, ich lerne gerade nicht mit Karteikarten. Da kommen wir auch nochmal zu, wie jeder lernt. Aber ich erstelle mir gerade ein eigenes Skript. Also man muss dann schauen, was für einen passt. Ich habe auch vorher zum Teil manchmal Karteikarten geschrieben. Und ich habe eben auch nicht so die beste saubere Schrift. Also ich weiß nicht, wie viel ich davon nutzen kann. Aber ich wusste gleich, alle Karteikarten jetzt nochmal handschriftlich abzuschreiben, wäre für mich nicht der way to go. Und da muss man es eben selber schauen. Da gibt es auch viele Online-Möglichkeiten. Ganz viele lernen da mit diesen Anki-Karteikarten. Da als Tipp, wer das wirklich mag, kann ja auch schon von Tag 1 damit anfangen, die zu schreiben und dann ergänzt man die über die Zeit. Also wenn man das macht, ist es auch super hilfreich. Das haben nämlich auch viele gesagt, hätten sie nicht mal früher angefangen. Aber das muss man einfach finden. Also das Studium ist lang genug, um herauszufinden, was ist meine Lernstrategie und schon zu schauen, was ist das Beste, wie lerne ich am besten. Und was man vielleicht auch noch machen kann, da kommen wir bestimmt auch noch mal in einer Folge zu. Das ist uns auch ein Anliegen, noch mal bestimmte Lernstrategien vorzustellen. Aber ich denke, für heute haben wir erstmal viele verschiedene Sachen angesprochen. Und mir selber würde jetzt weiter gerade kein Don't einfallen. Aber dazu kommen wir bestimmt später noch mal.
Du sagst es, man muss nicht perfekt sein, man muss nicht die Lernstrategie am Anfang gefunden haben. Man muss nur ehrlich mit sich sein, was funktioniert und was nicht. Und so geht man dann seinen eigenen Weg und findet auch seine Lernstrategie, die zu einem passt. Und ich glaube, der größte Wendepunkt war für mich im Studium wirklich der Moment, als ich aufgehört habe zu denken, ich müsste lernen wie alle anderen. Irgendwann merkt man, das liegt mir nicht. So will ich das machen. Und dann merkt man auch, dass man da viel besser vorankommt, dass man viel mehr Fortschritte erzielt und dass man einfach zufriedener ist. Und diese Do's und Don'ts sind keine festen Regeln, das ist nicht in Stein gemeißelt, das sind Erkenntnisse, die früher oder später jeder für sich haben wird und die jeder für sich selber ins Stein meißeln kann. Und damit würde ich sagen, dass es das war mit unserer Folge zu den Do's und Don'ts in der Examensvorbereitung. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und vielleicht auch ein paar eigene Don'ts mit einem Lächeln wiedererkennen. Damit habt einen schönen Tag, einen guten Start in die neue Woche und bleibt motiviert, bleibt gelassen, gönnt euch zwischendurch auch mal eine Pause. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.